herzlich willkommen zu einer neuen Podcast. Werbung, nicht in eigener, sondern in deiner Sache. Die überregionalen Veranstaltungen für das Jahr 2026 stehen fest. Im Juni beschäftigen wir uns mit dem Thema zielorientierte Patientenkommunikation. Wenn der Gedanke, dass deine Patienten nahezu unabhängig vom Preis deinen Behandlungsvorschlägen folgen, sich für dich gut anfühlt, dann melde dich an. Im September dreht sich alles um dich als Unternehmerin und dich als Mensch. Bei Health and Leadership trifft unternehmerischer Input auf Wohlfühleinheiten und Gesundheitsinput. Und schon fast eine Institution gehen wir im November natürlich wieder an den Hockenheimring. Am Freitag stärkst du deine unternehmerische Kompetenz, am Samstag schaust du, was auf der Rennstrecke geht. Alle drei Veranstaltungen haben nur stark limitierte Plätze. Infos und Anmeldung unter www.zahnärztinnen-netzwerk.de. Gastfolge ungeschminkt und ohne Kittel. Mein Name ist Claudia Huhn, ich bin Inhaberin des Ärztinnen- und Zahnärztinnen-Netzwerks und beschäftige mich heute mit einem Thema, mit dem wir eigentlich nicht in Berührung kommen wollen. Umso wichtiger ist es, dass man ein paar Dinge weiß, um vielleicht zu verhindern, eben mit den Punkten in Berührung zu kommen. Bei mir, Grit Dietze, seit 20 Jahren Anwältin, Fachanwältin für Arbeitsrecht und Medizinrecht und damit natürlich bei uns genau richtig. Grit ist Frau, Mutter einer fast erwachsenen Tochter. Kann man jetzt darüber diskutieren, wann ist denn eigentlich eine Tochter erwachsen? Ich bin 54 und Tochter und ich kann mich erinnern, an mancher Stelle bin ich nicht erwachsen. Ich möchte ein Osternest von meinen Eltern. Ob ich jetzt 54 bin oder 15 oder so, ist meine Mutter dann irgendwann gesagt, bist du eigentlich verrückt? Du bist jetzt erwachsen, kauf dir eine Schokolade und dann ist es gut. Also bei einer Mutter einer fast erwachsenen Tochter und Golferin aus Leidenschaft und auch da haben wir eben diskutiert, kann man das so sagen, wenn man seit 2 Jahren Golferin ist? Ja, ich glaube, die Frage ist ja Leidenschaft, ist ja keine Frage der Zeit, in der man dabei ist, sondern wie viel Spaß einem das macht oder nicht. Egal wie, Kredit zu heute bei mir und zwar zu dem Thema Arbeitsrecht, das Minenfeld für Unternehmerinnen in der Zahnarztpraxis und in der Arztpraxis. Liebe Grit, ich freue mich, dass du da bist, denn weißt du was? Ich habe so ein bisschen Sorge, dass ich am Ende hier auch noch was lernen könnte.
Liebe Claudia, vielen Dank. Vielen Dank auch für die schöne Vorstellung. Und ich darf sagen, gestern war ja Internationaler Kindertag und tatsächlich haben meine Eltern mich angerufen und mir zum Kindertag gratuliert.
Echt? Das finde ich ja mal richtig gut. Auf so eine Idee kämen meine Eltern gar nicht. Mein Vater, der ruft mich immer nur an, wenn er irgendwas organisiert haben will. Dann ruft er an, ich weiß schon, wenn es klingelt, dann gibt es eine Aufgabe für die Tochter.
Das kenne ich aber auch.
Ja, das ist ja tatsächlich auch so eine Lebensentwicklung, würde ich sagen. Ne? Ich habe das schon immer gesagt, ich bin ein Papakind und für mich war klar, mein Vater steht immer vor mir. Und im Verlauf der Zeit, mein Vater ist 85, im Wesentlichen fit, haben sich die Dinge verändert. Und heute würde ich sagen, heute stehe ich vor meinem Vater.
Ja, das ist auch ein schönes Bild. So ähnlich geht es mir aber mit meinen Eltern auch.
Heute sprechen wir aber nicht über Eltern, wobei ich glaube, das könnte auch irgendwie mal ein cooles Thema sein, wenn man mal über Eltern spricht, weil ich glaube, dass wenn alles, ich sag mal, im Wesentlichen normal läuft, kommen wir ja alle mal dahin, dass wir alte Eltern haben. Und alte Eltern, finde ich, für jemanden, die, so wie du und ich, die wir Vollzeit arbeiten und die wir super engagiert sind, das ist einfach ein Brett. Das ist eine Herausforderung, finde ich.
Da hast du völlig recht. Ja,
so, reden wir aber mal über Arbeitsrecht und das Minenfeld.
Okay.
Wir haben in der Vorbesprechung uns eine total gängige Situationen aus dem Alltag angeguckt, von denen du sagst, hoppla, Obacht, das sind Minenfelder. Da kann man nicht einfach so tun, als wenn man Lust, also und nicht machen, wo man Lust und Laune zu hat. Und ich freue mich schon wirklich auf deine Antworten, ich sag mal, auf Alltagssituationen und dort eben einfach auf schwierige Themen hinweisen und auf den Umgang damit, die wir ja alle als Unternehmerin mit Personal und Personalverantwortung sozusagen haben. Ich würde einfach mal dir so ein paar Vokabeln hinwerfen und du kannst mal gucken, was sind denn einfach Sachen, von denen du sagst, solltest du besser wissen oder solltest du besser machen? Dritte Alternative, solltest du besser lassen. Der erste Begriff heißt Urlaub.
Ja, zum Thema Urlaub gibt es ja im Bundesarbeitsgericht einen ganzen Senat, der nennt sich deshalb auch der Urlaubssenat, nicht weil die Urlaub machen, sondern weil die sich tatsächlich mit dem Thema beschäftigen. So vielfältig ist das. Aber um vielleicht mal das Grobe zu nennen. Also wir kennen ja das Bundesurlaubsgesetz, das sieht ja vor, wie viel Mindesturlaub ich einer Mitarbeiterin zu geben habe. Und oft ist es ja so, dass es darüber hinaus noch mehr Urlaub gibt. Den nennen wir dann den vertraglichen Mehrurlaub. Und das verpacke ich am besten, vereinbare ich am besten ganz gut in einem Arbeitsvertrag. Und da empfiehlt es sich auch ganz differenziert zu regeln, was ist gesetzlicher Urlaub, was ist vertraglicher Urlaub. Bis wann muss ich den gesetzlichen Urlaub genommen haben, bis wann den vertraglichen, ist der übertragbar oder nicht? Was passiert, wenn das Arbeitsverhältnis beendet ist und da ist noch Urlaub offen, bekommt die Mitarbeiterin dann Geld dafür? All das kann ich im Arbeitsvertrag regeln, weshalb der Bezug zum Arbeitsvertrag auch beim Thema Urlaub immer ganz wichtig ist. Je besser ich es vereinbare und regle, umso klarer ist es für beide Seiten. Und umso weniger Streit entsteht am Ende, wenn das Arbeitsverhältnis dann mal auseinandergeht oder eben auch zwischendrin. Worauf ich aber besonders hinweisen will, ist, dass die Arbeitgeber aufgrund der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs und jetzt auch des BAGs, also des Bundesarbeitsgerichts, dazu verpflichtet sind, auf den bestehenden Urlaub, gegebenenfalls auch offenen Urlaub aus dem Vorjahr, hinzuweisen. Das heißt, ich habe als Arbeitgeberin, als Unternehmerin die Pflicht, auch wenn ich es alles im Arbeitsvertrag geregelt habe, wenn klar ist, wie viel Urlaub hat derjenige, diejenige, muss ich noch mal ganz aktiv werden und auf den Urlaub hinweisen. Ich muss die Mitarbeiterin darüber aufklären, wie viel Urlaub sie hat, wie viel Urlaub vielleicht aus dem letzten Jahr noch offen ist. Und auch dazu auffordern, diesen Urlaub im Laufe des Kalenderjahres in Anspruch zu nehmen. Und das Ganze sollte ich auch entsprechend dokumentieren. Warum? Wenn ich das nicht tue und es darüber Streit gibt, ob ich diese Hinweise gegeben habe oder nicht, und ich kann das nicht nachweisen, dann ist die Folge nach der aktuellen Rechtsprechung, dass dieser Urlaub nicht verfällt und nicht einmal verjährt. Wir haben ja die regelmäßige Verjährungsfrist von 3 Jahren. Und ansonsten auch die Verfallfrist von 15 Monaten bei Krankheit, dann verfällt der Urlaub. Und das alles würde hier nicht in Kraft treten. Das heißt, da würde sich Urlaub aufstauen, das würde ein Riesenrucksack werden. Und wenn das Arbeitsverhältnis dann beispielsweise beendet wird, daraus dann eben auch ein großer Zahlungsanspruch, also ein sogenannter Urlaubsabgeltungsanspruch entstehen. Das ist eigentlich das, was ich im Moment am dringendsten empfehle. Und was im Bereich Urlaub zu tun ist. Und die Frage ist immer, wann mache ich das? Ich sage oder berate da die Unternehmen immer, die Praxen zu sagen, macht das zu Beginn des Jahres, aber achtet im Laufe des Jahres auch darauf, ob der Urlaub wirklich genommen wurde. Und wiederholt das Ganze vielleicht auch noch mal in der zweiten Jahreshälfte, bevor eben das Jahr vorbei ist.
Könnte ich im Arbeitsvertrag völlig frei Dinge vereinbaren? Also ich übertreibe es jetzt mal und sage, Urlaub, der bis nicht bis zum 31. des laufenden Jahres genommen wird, verfällt am 1. Januar. Während du krank bist, hast du keinen Anspruch auf Urlaub. Was ist Elternzeit, Mutter, läuft kein Urlaubsanspruch weiter, kann ich das alles machen? Und wenn dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das unterschrieben hat, dann sind wir uns da einig. Oder gibt es da auch Grenzen? Da wird es doch vermutlich jede Menge Rechtsprechung zu geben, oder?
Ja, da gibt es auch jede Menge Grenzen. Tatsächlich ist es gerade im Arbeitsrecht so, dass es da derart viel Rechtsprechung gibt, dass man auch bei der Formulierung von Arbeitsverträgen es häufig so hat, dass da auch Dinge im Arbeitsvertrag stehen, die dann am Ende gar keinen Bestand haben. Also wenn zum Beispiel mal ein Beispiel von dir aufgreife, kann ich reinschreiben, bis wann der Urlaub verfällt. Da gibt es tatsächlich auch wieder die Unterscheidung, bin ich hier im gesetzlichen Mindesturlaub oder bin ich Im vertraglichen Mehrurlaub, beim vertraglichen Mehrurlaub habe ich sehr, sehr viel mehr Möglichkeiten, Dinge zu vereinbaren, wie eben beispielsweise der Urlaub verfällt zum Ende des Jahres. Beim gesetzlichen Mindesturlaub bin ich da immer an das Gesetz gebunden und das sagt eben, dass wenn eben bestimmte Umstände vorliegen, der Urlaub noch übertragbar ist bis zum 31.3. des folgenden Jahres. Und so gestaltet sich das auch mit ganz vielen anderen Dingen. Also das würde jetzt vielleicht zu weit ausufern, um jetzt alles aufzuzählen, aber am Ende ist es so, dass man da immer eben auch die Rechtsprechung bzw. die Gesetzgebung dazu noch zu beachten hat. Deshalb empfehle ich auch, Arbeitsverträge wirklich immer nach dem aktuellen Stand so rechtssicher und umfangreich wie möglich und wie nötig zu formulieren.
Und wir wissen ja, Verträge, ne, also dazu gehört ja auch ein Arbeitsvertrag, sind zum Vertragen da, weil die regeln dann Dinge, wenn man sich ohne Vertrag nicht mehr vertragen kann.
Ganz genau, ganz genau. Und je besser der Vertrag formuliert ist und je rechtssicherer er formuliert ist, es ist eben zur Vermeidung eines Streits gut. Ich sage immer, wenn man so einen Vertrag reinguckt, dann muss man eigentlich, beide Seiten müssen eigentlich erkennen können, was gilt hier. Was habe ich hier für ein Recht, für eine Pflicht? Und dann ist der Vertrag gut. Und so kann man das eben auch gerade für Unternehmerinnen, für Praxisinhaberinnen relativ rechtssicher gestalten, wenn es denn wirklich zum Streit kommen sollte, dass der dann, ich sag mal, im besten Fall nicht allzu lange dauert. Oder man vielleicht auch im Vorfeld eines Gerichts, einer gerichtlichen Überprüfung sogar mit anwaltliche Hilfe auf der Gegenseite dann schnell dann darin übereinkommt, was es hier für Chancen gibt oder was es eben nicht für Chancen gibt.
Okay, also ich habe verstanden, wenn du dort ruhig schlafen willst als Unternehmerin, macht Sinn, einen Arbeitsvertrag von einem Arbeitsrechtler aufsetzen zu lassen, damit möglichst wenig Streitpotenzial da drin steckt.
Ganz genau, ganz genau. Und
das muss ich auch nicht jedes Mal wieder machen, wenn ich das ja einmal gemacht habe. Dann kann ich den ja erstmal verwenden und ich müsste den halt eben irgendwie regelmäßig updaten lassen.
Genau, also einmal ein wirklich gutes, rechtssicheres Vertragswerk zu erstellen, das empfehle ich wirklich. Und dann eben auch den Anwalt regelmäßig drüber gucken zu lassen, wenn ich, das geht dann relativ schnell, gerade wenn der Anwalt selbst den Vertrag gemacht hat, nochmal danach zu gucken, hat sich da irgendwas geändert. Im besten Fall, wenn da ein regelmäßiges Beratungsverhältnis besteht, wird der Anwalt darauf sowieso hinweisen, wenn sich da Dinge ändern, dass das nochmal geändert werden muss.
Okay, Urlaub. Also, ich habe schon mal gelernt, es gibt einen Unterschied zwischen gesetzlichem und vertraglich vereinbarten Urlaub. Habe ich auch nicht gewusst. Ich habe gedacht, Urlaub ist Urlaub. Okay, ich gebe dir den nächsten Punkt, den bei denen gerne gestritten wird so im Alltag, Überstunden.
Ja, auch wirklich ein ganz häufiges Thema. Da müsste man vielleicht erstmal sagen, was sind denn Überstunden? Also ich habe im Arbeitsvertrag ja eine Arbeitszeit und eine wöchentliche Stundenzahl vereinbart. Also nehmen wir mal an, zum Beispiel 30 Stunden pro Woche. Wenn ich jetzt stattdessen 35 Stunden pro Woche arbeite, sind das dann schon Überstunden? Und da sagt die Rechtsprechung nein. Überstunden müssen vom Arbeitgeber angeordnet werden oder zumindest geduldet werden in dem Sinne, dass er davon weiß und dass das eben auch nachweisbar ist, dass er davon weiß. Ansonsten ist nicht einfach jede Minute oder halbe Stunde, die ich über meine tägliche Arbeitszeit hinaus arbeite, tatsächlich auch eine Überstunde. Und nur die vom Arbeitgeber angeordneten Überstunden sind dann eben auch vergütungspflichtig oder in Freizeit auszugleichen.
Also soll heißen, wenn meine Mitarbeiterin heute eine halbe Stunde länger arbeitet, gilt dann, wenn ich das gesehen habe, dass sie eine halbe Stunde später geht, gilt es als hingenommen oder als angewiesen, weil da konnte ich ja nichts dafür, wenn die eine halbe Stunde länger bleibt. Oder müsste die dann erst um 17 Uhr bei mir an der Tür stehen und müsste sagen, so, ich arbeite jetzt noch eine halbe Stunde, genehmigst du mir das oder möchtest du das? Dann sage ich ja. Und im Extrem, sage ich mal, wir treiben es auf die Spitze, müsste sie sich das unterschreiben lassen, dass ich das angewiesen habe. Dann gilt es als Überstunde, sonst ist es ihr persönliches Vergnügen?
Im besten Fall ist es tatsächlich so, dass entweder du als Unternehmerin zu deiner Mitarbeiterin gehst und sagst, pass mal auf, wir haben hier heute noch das und das zu tun. Ich weiß, dass du eigentlich um 16 Uhr Feierabend hast. Kannst du bitte bis 17 Uhr bleiben oder bis 18 Uhr bleiben und noch die und die Aufgaben erledigen? Das wäre dann die klassische Anordnung. Umgekehrt, wenn die Mitarbeiterin das von selbst entscheidet, geht sie Gefahr ein, dass das eben nicht als Überstunde gewertet wird, weil du möglicherweise gar nicht daran interessiert bist, dass sie da länger arbeitet, sondern sagst, das kannst du auch morgen während deiner regulären Arbeitszeit machen. Dafür musst du jetzt nicht länger bleiben. Deshalb, wenn man sich jetzt mal in die Situation der Mitarbeiterin versetzt, ist es dort eigentlich erforderlich, dass man sich tatsächlich die Mehrarbeit, also nicht die Mehrarbeit, die Überstunden vom Arbeitgeber bestätigen, unterzeichnen lässt. Dann wäre man auf der sicheren Seite. Das Problem in einem Prozess ist nämlich, dass zunächst mal die Mitarbeiterin nachweisen muss, dass sie die Überstunden tatsächlich geleistet hat, also dass es wirklich Überstunden waren. Und klassisch muss sie dann eben auch genau sagen, wann, wo, wie, welche Überstunden und aufgrund welcher Anordnung, beziehungsweise wenigstens eine Gegenzeichnung des Arbeitgebers haben, dass diese Überstunden dann im Nachhinein sozusagen genehmigt wurden.
Okay, im Nachhinein genehmigt wurden, könnte jetzt sein, dass meine Mitarbeiterin dann morgen kommt und sagt, ich war heute eine halbe Stunde, gestern eine halbe Stunde länger da. Kannst du mir das gegenzeichnen? Wenn ich sage, nö, habe ich nicht angeordnet, dann kriegt sie keine Unterschrift, dann würde sie das auch nicht bezahlt bekommen.
Genau, es sei denn, ist es sozusagen, also das sage ich mal, du hast das angeordnet, dann sind wir, wie gesagt, sowieso schon in der Überstunde. Ansonsten ist es eben immer so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Ich könnte sagen, es sind jetzt Arbeiten, die müssen unbedingt zu Ende gemacht werden. Beispielsweise, ich habe ein Labor, da muss heute noch die und die Arbeit fertiggestellt werden, damit morgen die Behandlung fortgeführt werden kann. Da wäre ich als Arbeitgeber kaum sagen können, das ist keine Überstunde, wenn du das fertig machst. Ja. Und da ist es auch wie immer, was im Bereich Personal, da erzähle ich den Unternehmerinnen jetzt nichts Neues, ja immer auch auf ein Geben und Nehmen und ein gutes Miteinander hinausläuft. Ja.
Aber also, es gibt. Es versteht sich schon alleine. Das, ich habe es gerade eben so gedacht, als ich diese Szene so skizziert habe. Es versteht sich also von alleine, dass man so ein Miteinander nicht haben wollen würde. Ne? Also wir reden aber ja immer über die Situationen, wenn man sich nicht mehr verträgt sozusagen. Was passiert dann?
Genau, und das ist ja ganz oft auch der Fall, dass dann das Verhältnis geht auseinander. Die Mitarbeiterin hat zum Beispiel gekündigt und dann kommt noch so ein Schreiben um die Ecke. Ich habe übrigens noch so und so viel Urlaub offen und ich habe übrigens noch 320 Überstunden, die ich bezahlt haben möchte. So, und das ist ja dann häufig die Situation. Und dann geht's eben los mit der Frage, sind die denn angeordnet worden oder kann die Mitarbeiterin denn sonst nachweisen, dass sie diese Überstunden tatsächlich, also als Überstunde in dem Sinne geleistet hat.
Okay. Interessante Frage. Kann ich eine Überstunde anweisen?
Wenn ich es im Arbeitsvertrag grundsätzlich vereinbare. Also auch da wieder der Rückgriff auf das Vertragswerk und auch wieder der Appell daran, je besser der geregelt ist, desto besser für alle Beteiligten, muss man sagen. Ich muss als Arbeitgeber die Möglichkeit haben und die vereinbare ich im Arbeitsvertrag. Das heißt, ich habe, da steht dann drin, Arbeitgeber ist berechtigt, in den und den Fällen oder eben auch allgemein Überstunden anzuordnen. Wenn ich das drin zu stehen habe, kann ich es grundsätzlich anordnen und dann ist das auch machbar. Ja, also klar kann er Mitarbeiter kommen und sagen, oh, heute ist aber bei mir ganz, ganz schlimm. Da muss man auch immer so ein bisschen abwägen. Geht es auch wieder um Verhältnismäßigkeit, aber grundsätzlich kann ich das dann tun, ja.
Also ich sage jetzt mal, wenn dann die Mutter kommt, die sagt, ich muss um 17 Uhr mein Kind aus dem Kindergarten holen, dann werde ich mich da vermutlich schwerer mit tun, als wenn der Mitarbeiter kommt und sagt, heute sind es aber 28 Grad, ich möchte jetzt ins Freibad gehen.
Genau.
Ich gebe dir den nächsten Begriff, Schwangerschaft.
Schwangerschaft, ja, gerade in Arztpraxen ein nochmal zusätzlich sensibles Thema, weil es ja auch bei Schwangeren dann häufig um das Wohl des ungeborenen Kindes geht und um die Schwangere geht. Aber grundsätzlich mal, also wenn die Mitarbeiterin schwanger ist, befindet sie sich sofort in einem absoluten Kündigungsschutz. Das heißt, unabhängig vom sonstigen Kündigungsschutz, den sie möglicherweise hat, hat sie hier einen besonderen Kündigungsschutz. Das ist einmal zu beachten. Der beginnt mit der Feststellung der Schwangerschaft und endet frühestens, aber laut Gesetz, 4 Monate nach der Entbindung. So lange befindet sich die Mitarbeiterin im absoluten Kündigungsschutz. Wenn sie danach noch Elternzeit beantragt, wirkt der Kündigungsschutz weiter. Aber das ist erstmal einmal das Wichtige. Dann habe ich eben natürlich das Mutterschutzgesetz zu beachten als Unternehmerin. Das heißt, die kurz vor der Entbindung, nach der Entbindung, 6 Wochen vorher, 8 Wochen vorher, gilt die Mutterschutzfrist. Sollte die Mitarbeiterin nicht mehr arbeiten. Sie dürfte, wenn sie wollte, nach der Entbindung oder nach der Geburt, dann 8 Wochen, darf sie definitiv nicht arbeiten. Was habe ich noch zu beachten? Gerade in den Praxen muss ich eine Gefährdungsbeurteilung anstellen. Das heißt, ich muss mir mal anschauen, wo ist die Mitarbeiterin eingesetzt, mit welchen Instrumenten, mit welchen Substanzen gerät sie hier in Verbindung, Arbeit am Patienten. Das birgt alles Gefahren. Kann ich die weitestgehend ausräumen? Kann möglicherweise auch die Tätigkeiten entsprechend einschränken, kann ich vielleicht den Arbeitsplatz in gewisser Weise verändern, dann kann die Mitarbeiterin weiterarbeiten. Ansonsten muss ich über ein Beschäftigungsverbot nachdenken. Das wird in Zahnarztpraxen sehr oft gemacht. Mittlerweile geht man dazu über, die Gefährdungsbeurteilungen wieder etwas intensiver vorzunehmen. Denn was passiert, wenn es ein Beschäftigungsverbot ist? Sie wird weiterhin voll bezahlt, aber die Krankenversicherung von ihr, also der Mitarbeiterin, erstattet das. Das heißt, ich habe als Unternehmerin da gar keinen so großen Verlust. Aber die Krankenversicherung möchte jetzt mittlerweile auch wieder öfter eben wirklich wissen, ist die Gefährdungsbeurteilung hier vorgenommen worden, habe ich wirklich alle Maßnahmen ergriffen und erst als letzten Schritt das Beschäftigungsverbot gewählt. Dann habe ich ein Verbot in dem Fall tatsächlich von Mehrarbeit. Mehrarbeit bedeutet jetzt nicht Überstunden, sondern Mehrarbeit bedeutet, ich habe ja ein Arbeitszeitgesetz. Darüber hinaus darf die Schwangere nicht beschäftigt werden. An Wochenende darf sie nicht beschäftigt werden. Ja, so insgesamt muss ich insgesamt da so meine Obacht haben als Unternehmerin, als Arbeitgeberin.
Wir waren eben bei dem Thema, da bin ich so ein bisschen hängen geblieben, bei der Kündigungsfrist,
Putz.
als absoluter Kündigungsschutz. Ich habe ja einen gesetzlichen Kündigungsschutz, jetzt habe ich einen absoluten Kündigungsschutz. Ist der wirklich absolut im Sinne von 100% oder gibt es da auch Sachen, ich denke mal so an besonders schräge Verhaltensweisen, Diebstahl, Betrug, Fehlverhalten oder sonst irgendwas? Gilt dann dieser absolute Kündigungsschutz trotzdem oder würde man an der Stelle eben sagen, okay, dann eben einfach nicht?
Also, du sagtest gerade, ich habe einen gesetzlichen Kündigungsschutz. Den habe ich tatsächlich über das sogenannte, also ich sage mal jetzt allgemeiner Kündigungsschutz in Unterscheidung zu diesem besonderen Kündigungsschutz, wenn ich schwanger bin oder wenn ich eine schwangere Mitarbeiterin habe. Bei dem allgemeinen Kündigungsschutz, der gilt über das sogenannte Kündigungsschutzgesetz. Und das Kündigungsschutzgesetz greift erst in Unternehmen oder in Praxen, die mehr als 10 Vollzeitmitarbeiter haben. Das heißt, das können insgesamt auch 20 sein. Die haben dann vielleicht aber unterschiedliche Tätigkeitsumfang. Das heißt, ich zähle als Vollzeitmitarbeiter alle ab 30 Stunden. Wenn ich jetzt nur 20 Stunden tätig bin, dann zählt die Mitarbeiterin nur zu 0,5. Und insgesamt, wenn ich die alle zusammenzähle, die da bei mir beschäftigt sind, und ich komme auf insgesamt über 10 Vollzeit, dann gilt das Kündigungsschutzgesetz und dann habe ich in Deutschland Kündigungsschutz, ganz allgemeinen Kündigungsschutz. Kann ich gleich noch mal was zu sagen. Dieser besondere Kündigungsschutz als Schwangere, der ist auch gesetzlich manifestiert, und der sagt tatsächlich zunächst einmal absoluter Kündigungsschutz. Ich benötige, wenn ich trotzdem kündigen möchte, die Zustimmung der zuständigen Behörde. Und da muss ich einen Antrag stellen, den muss ich umfassend begründen. Und der darf mit der Schwangerschaft überhaupt nichts zu tun haben. Und im Bereich der Schwangerschaft ist das auch eine absolute Ausnahme. Also diesen besonderen Kündigungsschutz gibt es zum Beispiel auch im Bereich der Schwerbehinderung. Da kommt es schon mal öfter vor, dass man die zuständige Behörde, das zuständige Landesamt anfragt als Arbeitgeber. Und wenn ich da nachweisen kann, dass die Kündigung nichts mit der Schwerbehinderung zu tun hat, sondern eben aus anderen Gründen erfolgt, dann wird mir auch die Zustimmung erteilt. Aber im Bereich der Schwangerschaft ist das wirklich die höchste Ausnahme. Also das ist tatsächlich beinahe ausgeschlossen.
Aber selbst wenn jetzt ich, also jetzt bleiben wir mal wieder bei diesen Dingen. Ich merke, dass die mich beklaut, die hat in die Praxiskasse gegriffen. Die hatten mich betrogen, wie auch immer. Mir fällt überhaupt nichts ein. So komisch kann ich gar nicht denken. Fehlverhalten, also fällt mir so ein. Ja, du bist krankgeschrieben und postest aber jeden Tag vom Ballermann auf Mallorca auf deinem Instagram-Kanal. Auch da nicht.
Also ich sag mal, wenn es schwerwiegende Pflichtverletzungen sind, die auch sonst zu einer fristlosen Kündigung führen können, dann wird es sicherlich auch Ausnahmen geben. Aber das sind die Ausnahmen, absolute Ausnahme. Also das muss man hier so sehen, weil der Schutz der
Schwangeren... Nochmal schwieriger, sage ich jetzt mal, als würdest du eine nicht schwangere, eine nicht behinderte Mitarbeiterin sozusagen kündigen an der Stelle. Also Betrug, Diebstahl, Fehlverhalten oder sonst irgendwas könnte ja zu einer fristlosen Kündigung führen.
Genau.
Theoretisch und könnte aber praktisch bei einer Schwangeren nochmal eine Nummer drauf. Ganz schwierig.
Ganz schwierig. Und ansonsten...
Sollte man auch gar nicht erst versuchen, vermutlich ohne, dass man sich jemanden an die Seite holt, der da Ahnung von hat, oder?
Genau, der das im Vorfeld mal abprüft, sich den Sachverhalt ganz genau anhört und dann mal schaut, ob man hier so einen Ausnahmefall wirklich hat. Und dann vor allem auch bei der Antragstellung auf Zustimmung zur Kündigung zur Seite steht, damit der vernünftig formuliert wird. Weil wenn ich ansonsten die Kündigung ausspreche, ist die von Anfang an unwirksam. Das brauche ich gar nicht zu versuchen. Ja.
Ich glaube ja, dass das so Punkte sind, die will kein Mensch erleben, will ich mal so sagen. Weil es heißt ja, wenn du dich so umhörst, ne, dann heißt ja immer, vom Arbeitsgericht Recht zu bekommen als Arbeitgeber ist ja irgendwie schwierig. Ich habe keine Ahnung dazu, ob das tatsächlich so ist, also ob wir in unserer deutschen Rechtsprechung tendenziell mitarbeiterfreundlicher sind oder arbeitgeberfreundlicher oder ob es tatsächlich um Recht geht.
Also diese Annahme ist weit verbreitet und ich kann das auch nicht ganz verneinen, dass dieser Eindruck entsteht. Natürlich muss man aber sehen, dass der Arbeitnehmerschutz oder die Arbeitnehmerschutzrechte in Deutschland schon auch sehr, sehr groß sind, sehr, sehr hoch sind und das von daher schon nicht ganz einfach ist, als Arbeitgeber entsprechend zu agieren. Wie gesagt, wir haben hier nochmal die Schwelle. Möchte ich jetzt eine Mitarbeiterin kündigen und habe eben 5, 6 Mitarbeiter oder bin ich in eine größere Praxis und habe eben 20 Mitarbeiter und damit insgesamt diese Schwelle zum Kündigungsschutzgesetz erreicht, dann habe ich eben in Deutschland nur eine Handvoll von Kündigungsgründen, mit denen ich erfolgreich so eine Kündigung dann auch erklären kann, also die am Ende dann auch wirksam ist. Da haben wir im Grunde nur, der Arbeitsplatz ist weggefallen, das wäre ein betriebsbedingter Grund und ich kann diejenige nirgendwo anders einsetzen. Das kommt in der Praxis auch mal vor, in der Arztpraxis oder Zahnarztpraxis, ist aber nicht so die Regel. Dann habe ich einen personenbedingten Grund, in allererster Linie krankheitsbedingt, das heißt, derjenige ist dauerkrank oder ganz oft eben kurzkrank. Da ist aber schon beispielsweise so, dass die Rechtsprechung da auch sehr, sehr arbeitnehmerfreundlich ist. Also da muss erstmal eine erhebliche Anzahl an Krankheiten, entweder Kurzzeiterkrankungen oder eine ganz lange Dauer von Langzeiterkrankungen vorliegen, damit ich dann überhaupt als Arbeitgeber eine Prognose stellen kann, die eben heißt, auch zukünftig wird das nicht anders und ich kann krankheitsbedingt kündigen. Und der dritte Grund, sag mal jetzt die groben drei, da gibt es dann noch so ein paar Zwischen, ist dann der verhaltensbedingte Grund. Das heißt, ich Ja, wie du sagst, also ich begehe eine Pflichtverletzung. Ich als Mitarbeiterin, ich klaue, begehe eine Pflichtverletzung, indem ich permanent zu spät komme oder eben gröbere, ich verweigere die Arbeit. Das sind Pflichtverletzungen, die eine verhaltensbedingte Kündigung rechtfertigen können. Da gibt es wieder 100 Voraussetzungen vorher. Also in der Regel muss ich vorher ordnungsgemäß abmahnen. Und erst wenn sich dieser Pflichtverstoß in der Sache selbst wiederholt, kann ich dann auch meine Kündigung aussprechen. Und das alles im Vorfeld bedeutet dann eben auch, wenn es zum Gerichtsverfahren kommt, dass das entsprechend vom Gericht überprüft wird. Ist das alles so richtig erfolgt? Und von daher besteht da auf Arbeitgeberseite leider tatsächlich oft ein großes Risiko, weshalb ja der überwiegende Teil der arbeitsgerichtlichen Prozesse per Vergleich endet und dann im häufigen Wege eines Vergleichs, häufig mit einer Abfindungszahlung, eben die Parteien dann auseinandergehen, einvernehmlich, wie es dann heißt.
Aber bei mir ist wieder so der Eindruck, dass ich denke, also ich habe Gott sei Dank die Situation nicht, aber stellen wir uns mal vor, ich würde eine Abmahnung schreiben wollen, dann würde ich jetzt hier aus dem, was wir miteinander besprochen haben, denken, weißt du was, Grit, bevor ich die Abmahnung schreibe und mich da lächerlich mache, sprechen wir beide mal miteinander und
Ja.
du hilfst mir, eine zu schreiben, beziehungsweise du schreibst eine für mich, damit
Ja.
wir auch sicher sein können, dass ich kein Hund bin, der zwar bellt, aber nicht beißen kann.
Ja, und nicht nur das, Claudia, ganz wichtiger Hinweis, aber nicht nur das, sondern so eine Abmahnung hat wiederum einen bestimmten Aufbau, bestimmte Bestandteile, die in einer Abmahnung stehen müssen. Ansonsten kann mir die im Kündigungsschutzprozess als Unternehmerin später auf die Füße fallen. Wenn die einen bestimmten Inhalt nicht hat, dann ist die praktisch wie weggedacht, also nicht vorhanden. Und damit fehlt mir dann die Abmahnung möglicherweise als Voraussetzung für die verhaltensbedingte Kündigung. Und der Prozess, den Prozess drohe ich zu verlieren. Ja, also das sind eben leider diese vielen Tücken im Arbeitsrecht, weshalb ich auch immer wieder empfehle, lieber einmal mehr den Anwalt anrufen. Im besten Fall sich ohnehin jemanden suchen, dem man vertraut, mit dem man gut zusammenarbeitet und dann eben einfach auch im Beratungswege solche Fragen klären, solche Sachen klären, denn das Arbeitsrecht wird an der Stelle häufig unterschätzt in der Reichweite und in der, ja, ich sag mal auch Firmelei, die da existiert.
An okay, vielen Stellen. Habe ich verstanden. Eben hast du was gesagt und das hatten wir im Vorgespräch auch und dann habe ich so, da habe ich lange drüber nachgedacht und habe gedacht, da bin ich, glaube ich, total gespannt auf deine Antwort. Du hast eben Pflichten des Arbeitnehmers gesprochen und wir haben aber im Vorgespräch, hast du mal so im Nebensatz fallen lassen, Pflichten einer Arbeitgeberin. Was habe ich denn für Pflichten meinen Arbeitnehmern gegenüber?
Nein, ich habe
weil ich muss am Ende des Monats Lohn behalten, bezahlen. Ich habe gedacht, und ich muss auf die aufpassen,
genau,
dass denen nichts passiert oder so.
Genau.
Aber ich dachte, damit sind meine Pflichten auch schon zu Ende.
Ja, im Großen und Ganzen, die Hauptpflicht, die du als Unternehmerin hast, ist tatsächlich erstmal die Lohnzahlung. Denn das ist ja, steht ja praktisch dem gegenüber, was die Mitarbeiterin verpflichtet ist. Sie ist zur Arbeit verpflichtet, ne? Und das Pendant dazu ist dann eben die Vergütung dafür.
Mhm.
Und auch an der Stelle muss man sagen, gerade im Bereich Arztpraxen, Zahnarztpraxen gibt es ja verschiedene Vergütungsmodelle. Da gibt es ja teilweise auch noch eine variable Vergütung, die on top kommt. Und ich bin eben einfach in dem Zusammenhang auch verpflichtet, die Vergütung eben so zu zahlen, wie ich sie vereinbart habe. Das ist ein Punkt, der mir auch wichtig erscheint, weil das eben auch dazugehört, dass ich mir eben genau anschaue, das abrechne genau, wenn es eine variable Vergütung gibt und das auch auszahle. Was habe ich noch? Ich habe natürlich eine Fürsorgepflicht als Arbeitgeberin. Das heißt einmal bezogen zum Beispiel jetzt auf das Thema, was wir gerade hatten, Schwangerschaft, dass ich eben darauf achte, dass ich die Schwangere auch schütze, dass ich diese Gefährdungsbeurteilung vornehme etc., dass ich ihre gesetzlichen die Gesetze einhalte, die sie schützen sollen, ihre Schutzmöglichkeiten. Aber ich habe zum Beispiel auch eben die Pflicht, wenn Mitarbeiter untereinander, ich sag mal vorsichtig, stänkern oder eine Mitarbeiterin jemand, eine andere Mitarbeiterin angreift, dass ich da eben dazwischen gehe als Arbeitnehmer, als Arbeitgeberin und entsprechend Maßnahmen ergreife. Eben auch bis hin zur Kündigung.
Okay, das heißt, ich kann nicht zugucken, wie die eine die andere mobbt, sozusagen, in der Hoffnung, dass dann die, die gemobbt wird, irgendwie geht, weil ich die sowieso loswerden will, sondern meine Pflicht ist, dafür zu sorgen, in meiner Fürsorgepflicht. Ich bin ja jetzt natürlich immer in den extremen Beispielen. In meiner Fürsorgepflicht sozusagen habe ich die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass alle geschützt werden.
Genau. Und dann habe ich vielleicht auch noch eins, denn das ist auch, das kann auch mal zu einem Schadensersatz oder Entschädigungsanspruch führen. Ich habe auch eine gewisse Gleichheit walten zu lassen. Also ich darf nicht ohne Grund, das ist immer das Entscheidende, nicht ohne Grund meine Mitarbeiterinnen unterschiedlich behandeln.
Also ich gehe mit der einen jeden zweiten Tag Mittagessen und zahle das auch, dann darf ich das darf ich eigentlich nicht. Oder ich bringe Eis mit und weil die eine auch noch zufälligerweise meine beste Freundin ist, bringe ich deren Eis mit und die andere bekommt nichts, dann könnte die theoretisch sagen, du hast mich ungleich behandelt.
Genau, also ich muss natürlich nochmal trennen, ob ich jetzt ob ich wirklich als Arbeitgeberin agiere oder ob ich eben da schon Privatperson bin. Das kann mir niemand verbieten, ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. Das mache ich dann aber in meiner Privatzeit und nicht als Arbeitgeberin. Aber wenn ich als Arbeitgeberin agiere, wenn ich in meiner Praxis bin, dann besteht meine Pflicht als Arbeitgeberin, meine Mitarbeiterin gleich zu behandeln. Genau. Es sei denn, es gibt einfach Gründe. Ich sag mal jetzt ganz salopp. Ich habe also eine unterschiedliche Vergütungsstruktur, zum Beispiel, ich beschäftige Ärztinnen und ich beschäftige nichtärztliches Personal. Dann ist es natürlich, ich sag mal jetzt, außer Frage, dass ich aufgrund der Qualifikation, aufgrund der Verantwortung die Ärztin natürlich anders bezahle als das nichtärztliche Personal. Wenn ich aber zum Beispiel der einen 30 Tage Urlaub im Jahr gebe und der anderen eben nur 20, dann müsste ich schon dafür einen Grund haben. Ja.
Okay, aber also wenn wir mal über an diesem Thema Gender Pay Gap sozusagen anfangen, da ist, und ich inszeniere jetzt wieder was, ne? Da ist der Zahnarzthelfer, der in seinen Gehaltsverhandlungen sagt, ich will 100. Und die Zahnarzthelferin in der nächsten Runde, die ich als nächste einstelle, die sagt, ich will 80. Dann würde ja das dem Gleichheitsansatz widersprechen. Wenn die gleiche Arbeit machen, kann ich der anderen, kann ich ihr, die 80 fordert, nicht 80 geben, ich müsste der 100 geben, wenn ich vorher schon jemanden bei gleicher Qualifikation und gleicher Arbeit für 100 eingestellt habe.
Ja, Grundsatz ja. Der Punkt ist, wir haben natürlich auch noch eine Vertragsfreiheit. Das heißt, ich kann natürlich schon auch mit dem Mitarbeiter Verträge gestalten oder vereinbaren. Also ich bin da nicht ganz in der, nicht ganz, das ist nicht ganz streng zu nehmen. Und es gehört, passiert natürlich in der Praxis auch. Aber vom Grundsatz her ist es so, dass alle gleich behandelt und gleich bezahlt werden sollen. In der Praxis ist das häufig nicht der Fall. Genau genommen bräuchte ich aber einen Grund dafür. Das wird jetzt übrigens nochmal gesetzlich hinterlegt. Ist Deutschland in der Umsetzung der Entgelttransparenzrichtlinie noch etwas hinten dran. Aber das wird kommen. Und dann gibt es eben auch den Anspruch der Mitarbeiter zu sagen, gibt es eine gleiche Berufsgruppe wie mich, also die gleiche Tätigkeiten ausüben, egal ob männlich oder weiblich, verdienen die mehr oder weniger? Und wenn ja, warum? Bis hin zu, dass ich das Ganze schon in Bewerbungsgesprächen offenzulegen habe. Das wird jetzt hier zu weit führen, aber wir sind in dem Bereich auch dort beim Entgelt, dass es da um Transparenz geht und um gleich, es sei denn, es gibt eben Gründe dafür. Also
Okay,
dann
aber
kann
das
ich
ist ja
natürlich auch
nachvollziehbar,
unterschiedlich.
sage ich mal. Ne? Ich glaube, wir können noch lange sprechen. Aber erstens werden wir uns ja auf eine zweite Runde treffen zu diesem Thema Minenfeld, Unternehmer für Unternehmerinnen, weil wir gucken noch mal in unserer zweiten Runde auf das Thema Übergabe und Übernahme einer Praxis im Hinblick auf das Personal. Das ist ja auch gar nicht so trivial. haben wir ja schon drüber gesprochen. Aber für heute habe ich eine letzte Frage an dich. Kannst du mir die drei wichtigsten Tipps für unsere Zuhörerinnen aus dieser Folge noch einmal zusammenfassen? Was ist für dich aus deiner Welt, aus deiner Erfahrung her das Wichtigste, also die drei wichtigsten Punkte?
Also ich habe zwei wirklich juristische Punkte und einen gar nicht so juristischen Punkt. Die juristischen Punkte sind tatsächlich, überprüfen Sie Ihre Vertragswerke, also ich meine damit konkret die Arbeitsverträge, prüfen Sie ab, ob die wirklich der aktuellen Gesetzeslage und Rechtsprechung entsprechen. Das können Sie sicherlich nicht alleine machen, aber das wäre mein erster Rat. Und wenn es dann eben um Neueinstellungen geht, nehmen Sie sich die Zeit und auch das Geld. Das ist ein gutes investiertes Geld und lassen sich einen guten, rechtssicheren Arbeitsvertrag erstellen. Das wäre Punkt eins. Punkt zwei schließt sich daran an. Hadern Sie nicht zu lange und zu wenig, die rechtsanwaltliche Beratung in Anspruch zu nehmen. Ich kann das aus eigener Praxis sagen. Ich arbeite mit vielen Praxisinhaberinnen, Unternehmerinnen zusammen. Es gibt da viele Modelle. Das muss nicht immer gleich das riesige Geld kosten. Und wenn man da gut zusammenarbeitet, dann geht so eine Beratung in der Regel auch sehr schnell, weil man ja im Stoff ist, weil man sich erkennt. Und der dritte Tipp ist, da sage ich aber wahrscheinlich nichts Neues, Kommunikation innerhalb der Praxis zwischen mir und meinen Mitarbeitern ist nach wie vor das A und O, lässt viel Streit vermeiden und kann insgesamt einfach zu einem guten Miteinander beitragen und vielleicht dann auch sogar zu einem guten Auseinander, wenn es dann mal sein muss.
Ich finde, das sind drei aus meiner Sicht wirklich gelungene Tipps. Und der letzte gefällt mir in der Tat am besten, eben dafür zu sorgen, dass im Miteinander gar nicht erst das Potenzial für Streitereien aufkommt. Und nochmal, ich habe irgendwann mal gelernt als Unternehmerin, Verträge sind zum Vertragen da. Die macht man, während man sich verträgt, damit man, wenn man sich nicht mehr verträgt, ne, habe ich eben schon mal gesagt, eben dann doch vertragen muss. Und das finde ich, ist für mich ein super sympathischer Gedanke, zu wissen, man ist da so abgesichert, wie es eben einfach geht. Beide Seiten sind so abgesichert, wie es eben einfach geht. Ohne dass man eben ein Damoklesschwert über sich schweben hat, dann gesagt, okay, wenn da mal einer querkommt oder wenn da mal was passiert. Liebe Grit, ich sage an der Stelle herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf Runde 2. Wer Unterstützung beim Thema Personal in der Zahnarztpraxis, in der Arztpraxis braucht, wir wissen immer, wo die Grit steckt. Oder ihr sucht einfach Kredite bei HFBP. Da werdet ihr die Grit finden. Aber der einfachste Weg ist immer über uns. Danke, dass du da warst, Grit, und bis auf ganz bald.
Bis bald. Dankeschön.